Einen schönen guten Tag. Der Raum ist fast gefüllt, 10% freie Plätze, ich schätze 100 Besucher, damit Sebastian weiß, wie viele Leute vor ihm sitzen. Sebastian ist ein gern gesehener und schon mehrfach hier gewesener Gast auf den Chemnitzer Linux-Tag, hat schon viele Vorträge gehalten. Ich freue mich, dass er dieses Jahr auch wieder hier ist und gebe ihm das Wort zu seinem Vortrag über das Dateisystem PTRFS. Bitte.
Ja, vielen Dank. Also von meiner Seite erstmal herzlich willkommen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Viele werden mich noch nicht kennen, andere wiederum werden mich kennen. In der Regel mache ich so Vorträge im Bereich Accessibility, Usability, also Barrierefreiheit, Benutzerfreundlichkeit von Webseiten auf der einen Seite, aber auch natürlich im Open-Source-Bereich von Anwendungen, von Tools auf der anderen Seite. Liegt natürlich nahe, dadurch, dass ich blind bin selber, bin ich in dem Bereich als Experte unterwegs, weil das natürlich mein tägliches Brot in dem Sinne ist. Wenn jemand Fragen zu diesem Themenblock hat oder einfach daran interessiert ist, zu erfahren, wie denn nun Blinde oder Sehbehinderte mit dem Computer arbeiten, was eine Braillezeile ist, wie ein Screenreader funktioniert. Solche Fragen können wir gerne auch klären, aber ich würde dann sagen am Ende, beziehungsweise vielleicht auch außerhalb dieses Vortrags, weil das den Rahmen natürlich sprengen würde und auch gar nicht thematisch jetzt hier reinpasst. Aber kommt gerne auf mich zu, ich bin für solche Fragen offen. Vermutlich habt ihr nicht so oft die Gelegenheit, solche Fragen loszuwerden und einfach jemanden zu stellen. Gut, zu dem Vortrag heute. Was ist der Vortrag und was ist der Vortrag nicht? Was erwartet euch und um was wird es nicht gehen? Der Vortrag, wie der Titel schon sagt, ist explizit eine Einführung. Das heißt, es wird nicht um Detailfragen gehen und es wird auch nicht darum gehen, wie man denn jetzt einzelne Blöcke gespeichert werden, wie die Speicherverwaltung in Bits und Bytes im Detail aussieht. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es vielmehr darum, erstmal für Interessierte, die mit BTRFS noch nichts zu tun haben, die das vielleicht auch noch gar nicht gehört haben, einfach einen Eindruck zu vermitteln, zu sagen, okay, das ist es, das könnte es sein und das kann man damit machen. Wenn man dann später wirklich dabei aktiv was machen möchte und die ein oder andere Sachen braucht, dann muss man das selbstständig nachlesen. Ich werde trotzdem die ein oder anderen Befehle zeigen, um dann natürlich auch klarzumachen, also so ungefähr funktioniert es. Zunächst erstmal möchte ich so ein bisschen ein paar Features aufzeigen vom BTRFS. Warum ist das überhaupt interessant? Was bietet es für Möglichkeiten? Das ist natürlich alles nichts, was man noch nie gehört hätte. Also ZFS bietet das in der Regel so. Aber das sind jetzt Dinge, die im Vergleich zu einem EXT-Dateisystem schon interessant sind und im Linux-Bereich eben Fortschritte bieten. Nach den Features möchte ich so ein bisschen auf das Resizing von Filesystemen eingehen, also vergrößern, verkleinern, da ein paar Sätze zu sagen. Um dann zum Thema Komprimierung etwas zu sagen, das ist vielleicht bei den heutigen Plattengrößen, Dimensionen nicht ganz so interessant oder würde nicht im Vordergrund stehen, trotzdem halte ich das für ein interessantes Feature. Dann möchte ich ein bisschen eingehen auf Subvolumes, um zu erklären, was das ist, was man damit machen kann und eben auch zum Thema Snapshots. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ist RAID. Im zweiten Teil des Vortrags möchte ich dann, damit ihr mal seht, wie das eigentlich praktisch funktionieren könnte, eine Umwandlung vornehmen von einem EXT4-Dateisystem in ein BTRFS-Dateisystem. Ich habe dazu eine virtuelle Maschine vorbereitet. Jeder wird verstehen, dass ich jetzt hier nicht eine Live-Migration von meinem Notebook mache. Das ist mir doch ein bisschen zu risikoreich. Aber anhand einer KVM-Maschine will ich das Ganze dann einmal durchspielen, damit ihr dann so einen Überblick habt, wie das Ganze funktioniert und wie das ungefähr aussehen könnte. Und dann haben wir hoffentlich noch Zeit für Fragen und eine kleine Diskussion. Das ist natürlich immer so eine Sache, je nachdem, wie viel Zeit wir jetzt genau brauchen, wenn die Konvertierung, da kann immer mal aus irgendwelchen Gründen was schief gehen, kann man leider nicht ausschließen, aber letztendlich soll es schon vollständig soweit gemacht werden. Okay, kommen wir dann zu den Features und vorab erstmal eine Warnung. Vorsicht geboten, weil es natürlich immer noch als experimentell festgelegt ist. Und es ist noch nicht so stabil, dass man jetzt sagen würde, also man kann das hier jetzt alle Server, die man hat, gefahrlos umstellen. Das würde ich mir doch gut überlegen. Deswegen natürlich bei allem, was man tut, eigene Gefahr, eigenes Risiko und durchaus kann das System auch abstürzen. Und natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, Backup. Backup ist mein Freund und wenn man das mit persönlichen Daten macht, sowieso, also so ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt ein Produktivsystem nehmen, es bietet sich halt an, wenn man das mal ausprobieren will, um das ein bisschen kennenzulernen, eine virtuelle Maschine einzusetzen, wie ich das jetzt hier dann zeigen möchte. Ja, was kann BTRFS? Es gibt RAID-Unterstützung direkt, das heißt, ich bräuchte die Tools, die man von Linux kennt, also die MD-Tools. Im Vortrag davor wurde das, glaube ich, vorgestellt. Die bräuchte man hier bei BTRFS nicht mehr. BTRFS unterstützt direkt RAID. Snapshots und Subvolumes, das habe ich jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Warum werdet ihr dann gleich irgendwie ein, zwei Folien weitersehen? Ist ein wunderbares Feature. Jeder, der mit LVM schon gearbeitet hat und macht dort Dinge mit Snapshots, weiß es zu schätzen, sein System zurückzusetzen zu einem bestimmten Punkt, wo man einmal angefangen hat, wenn was schiefgelaufen ist. Und also ich finde persönlich die Möglichkeiten, die sich durch das Snapshot im BTRFS-Dateisystem ergeben, also schon interessant. Wobei ich ehrlich gesagt ein bisschen darüber nachdenken musste, weil man die auf Anhieb nicht unbedingt sieht. Aber da kommen wir dann nochmal dazu, wenn wir an der entsprechenden Stelle sind. Komprimierung hatte ich eben schon gesagt, wo wir noch drauf eingehen werden. Also die Möglichkeit, direkt im laufenden System das Ganze zu komprimieren, ohne dass man da irgendwelche großen Sachen einsetzen muss, ohne dass man da große Hexereien vollziehen muss. Man braucht einfach nur eine Option mitgeben, aber da kommen wir dann zu, wenn es eben soweit dann ist. Angepasst auf SSD, also man kann es entsprechend mit Optionen so optimieren, dass es auf SSDs sehr gut läuft. Ja, vergrößern, verkleinern, sehr interessant und vor allen Dingen interessant im laufenden Betrieb. Ich brauche mich um nicht wirklich viele Geschichten kümmern. Ich muss nur Platz zur Verfügung stellen, setze einen Befehl ab und dann ist die ganze Sache erledigt. Dann wird das Dateisystem größer gezogen. Das kennt man natürlich auch, aber interessant, man kann es eben auch kleiner ziehen. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, das willst du gar nicht, brauchst du nicht. Wenn, dann vergrößerst du dich, aber du verkleinerst dich nicht mehr. Gut, das kann man so sehen, aber ich finde es trotzdem eine interessante Möglichkeit, die Sachen zu verkleinern. Besonders dann interessant, wenn eben Platten ausfallen etc. und man da entsprechend ja, ran muss. Wie gesagt, vergrößern, verkleinern, im laufenden Betrieb möglich. Das Ganze funktioniert mit der Befehlszeile, damit man mal sieht, wie einfach das ist. BTRFS, Filesystem, Resize und dann kann man hier sagen, also in dem Beispiel jetzt ist eben das Root-Filesystem hier maßstäblich. Das kann gemountet sein, ist gar kein Problem. Und sagt man hier einfach jetzt, okay, man zieht es so groß auf, wie es möglich ist mit Max. Man kann aber auch sagen, irgendwie plus 10G, plus 20G eben vergrößern nach einer bestimmten Menge. Oder man kann eben auch sagen, also minus 2G, minus 4G und so weiter, um es entsprechend eben zu verkleinern. Das ist natürlich ja. Interessant, wenn man auf einmal merkt jetzt, also mir reicht der Platz nicht, die Platte ist zu klein. Das kommt ja, würde ich denken, schon sehr oft vor. Dann kann man einfach eine neue Platte einsetzen, kann hier sagen, also BTRFS Device Add. Und dann fügt man eine neue Platte hinzu und dann steht die direkt zur Verfügung. Die Daten werden aber nicht automatisch jetzt verteilt auf beide Platten, sondern die neuen Daten werden dann auf die Platte geschrieben. Es findet also hier kein Verschieben der Informationen in dem Sinne statt. Das kann man auch machen, aber in diesem Fall jetzt so ist es nicht von Haus aus jetzt mit drin. Das sollte man an dieser Stelle wissen, aber wenn man das Dateisystem vergrößert, dann denke ich, ist das erstmal nicht vonnöten. Interessant, man kann natürlich das Device auch wieder entfernen und jetzt wird jeder sagen, und dann sind meine Daten weg. Prima. Nein, das ist eben nicht so. Voraussetzung ist, dass auf den anderen Devices ausreichend Platz zur Verfügung steht. Dann wird aber automatisch alle Daten, die auf in diesem Beispiel SDB1 liegen, automatisch auf die anderen Platten und Partitionen verschoben, so dass man die Platte ausbauen kann oder die Partition löschen kann, wie auch immer, ohne dass man jetzt einen Datenverlust, dass das einen Datenverlust mit sich bringt. Ein paar Sachen kurz zur Komprimierung. Ist einfach nur die Mount Option Compress, also relativ unkompliziert. Ich habe es jetzt nicht gemessen, ob man Geschwindigkeitsvorteile davon hat, weil man weniger Blöcke lesen und schreiben muss, wenn es komprimiert ist. Könnte eine Möglichkeit sein. Man muss natürlich sehen, dass die Komprimierung ein bisschen Prozessorlast braucht, aber bei den heutigen Prozessoren könnte man das vermutlich vernachlässigen. Wobei ich, wie gesagt, das jetzt nicht ausgemessen habe. Ich kann da jetzt keine Messergebnisse diesbezüglich liefern.
Läuft die Kompression über Kernel-Threads ab oder ist die synchron?
Ich meine, die läuft über Kernel-Threads ab. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich kann später das Dateisystem auch mounten ohne Compress-Optionen und kann trotzdem auf die Daten zugreifen und kann trotzdem die Daten lesen. Und beim Schreiben werden die Daten, die geschrieben werden, aber eben nicht komprimiert. Das muss man an dieser Stelle einfach wissen. Und ja, so viel erstmal vielleicht zu dem Thema Komprimierung. Was ist mit Subvolumes gemeint? Das heißt, mit einem Subvolume kann ich in einem Dateisystem virtuelle Partitionen sozusagen erstellen. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Ich kann also zum Beispiel sagen, mit btfs Subvolume create, ich erstelle einfach, also wenn ich davon ausgehe, dass das jetzt unter MNT BTFS gemountet ist, ein Volume und das steht dann zur Verfügung. Das kann ich dann entsprechend eben mounten mit der Mount-Option Subvolume, also Subvol gleich und eben den Namen des Volumes und kann das eben auch woanders hin mounten. Ja, also das ist sehr unkompliziert. Interessant wird das eben nochmal in Verbindung mit Snapshots.
Kann man bei den Subvolumes wie bei ZFS Größen angeben?
Ich meine ja. Bin mir nicht. Also die Begrenzung ist natürlich klar, das Dateisystem selbst. Ich meine, man kann angeben, ja. Interessant jetzt eben in Verbindung mit Snapshots wird die ganze Geschichte, weil Snapshots im Prinzip Subvolumes sind. Mit dem Unterschied, wenn ich einen Snapshot erstellt habe, dann ist das Subvolume nicht leer, sondern hat das Abbild des Systems drin. Wenn ich ein Subvolume nur erstelle, dann ist das Subvolume von Haus aus erstmal leer. Das ist, würde ich sagen, der zentrale Unterschied. Das heißt hier, wenn ich den Snapshot erstellt habe, ist erstmal der Snapshot und das System gleich, kann aber danach beides unabhängig voneinander verwenden. Das könnte dann interessant sein, wenn ich das System mit unterschiedlichen Ständen haben will und möchte unterschiedliche Stände weiterentwickeln. Was ich noch nicht probiert habe, aber das wäre natürlich interessant und würde das Ganze vielleicht so ein bisschen auf die Spitze treiben, Theoretisch müsste es möglich sein, von einem Snapshot, was ja ein Subvolume ist, zu booten. Und das ist natürlich dann interessant, weil ich dann das System in einem bestimmten Stand zurückhalten kann und kann an diesem Stand weiterarbeiten. Und natürlich, dass ich Snapshots, weil es ja Subvolumes sind, wiederum von Snapshots erstellen kann, habe ich natürlich noch mehr Möglichkeiten. Wie würde man bei einem Backup vorgehen, jetzt beispielhaft einen Snapshot erstellen, ein Backup dann machen und danach den Snapshot eben wieder löschen. Einen Snapshot erstellt man, wie man sieht, relativ simpel. Und man mountet ihn eben wie einen Subvolume, weil es ja letztendlich auch ein Subvolume ist. Da ist also das Vorgehen gleich, nur halt mit dem anderen Namen, das ist natürlich klar.
Wie lange dauert das Anlegen von so einem Snapshot?
Das geht recht fix. Das ist also jetzt nicht, dass ich sagen würde, dass das jetzt extrem lange dauert. Überhaupt die ganze Konvertierung und so weiter werdet ihr nachher sehen, geht also eigentlich doch relativ fix. Ich kann auch ein Snapshot, also wenn ich den Snapshot hinterher zum laufenden System haben will, kann ich sagen, okay, ich setze diesen Snapshot jetzt als Default, relativ unkompliziert möglich, und damit ist das dann als Default gesetzt, soweit. Ja, bei RAID gehe ich hier nur ganz kurz ein, dass man eben, das würde ich jetzt nicht weiter vertiefen, sondern einfach an dieser Stelle nur beispielhaft, wie man einen RAID 1 erstellen würde. Wer das vertiefen möchte, findet dazu dann noch anderweitige Dokumentation. Ich denke, das würde jetzt ein bisschen weit führen an dieser Stelle. Wenn wir jetzt kommen zum Thema Umwandlung des Systems, ich würde an dieser Stelle kurz anmerken, jetzt hier auf der Folie sind die Befehle aufgelistet, die wir nachher umsetzen, die ich gleich umsetzen werde und im laufenden Betrieb. Das braucht man jetzt hier alles nicht mitschreiben. Ich habe das jetzt nur hier raufgemacht, damit das vollständig ist und damit ihr, wenn die Folien im Netz stehen, das entsprechend nachlesen könnt, wenn ihr das zu Hause ausprobieren und nachbauen wollt. Bevor ich jetzt ein laufendes System konvertiere, würde ich erstmal die BTFS-Tools installieren. Das könnte man theoretisch natürlich auch später machen, nachdem man konvertiert hat. Aber das hat natürlich so einen netten Nebeneffekt, dass die Konvertierung ein bisschen leichter abläuft, weil ich zum Beispiel, wenn ich das über den Paketmanager installiert habe, die Init-RD automatisch durch den Paketmanager neu gebaut wird. Ansonsten müsste ich das bei der Konvertierung machen, sonst bootet das System hinterher nicht mehr, wenn in der Init-RD nicht die Treiber entsprechend drin sind und die Unterstützung da ist. Deswegen würde ich jetzt hier an dieser Stelle die Folien verlassen und würde mal wechseln auf meine virtuelle Maschine. Wir brauchen eine Live-CD. Ich habe jetzt hier Grimmel genommen. Im Prinzip lässt sich jede andere Live-CD auch verwenden, die man hat. Enttäuscht war ich, dass bei der Live-CD von Debian die BTRFS-Tools gar nicht mit installiert waren. Das heißt, ich brauche natürlich schon die BTRFS-Tools, um entsprechend die Befehlssätze, Treiber etc. zur Verfügung zu haben. Das ist hier bei der Grimmel mit dabei. So, damit ihr jetzt nicht meint, ich würde euch hier ein fertig konvertiertes Dateisystem vorzeigen und würde einfach nur sagen, ja, das wird konvertiert und erzähle euch irgendwas, mounte ich jetzt einfach mal die Partition SDR1, damit ihr auch seht, dass das jetzt wirklich ein EXT4-Dateisystem ist. Nicht, dass es hinterher heißt, ich würde euch hier irgendwas verkaufen wollen. Also mit Mount hier könnt ihr euch selber überzeugen, es handelt sich tatsächlich um ein EXT4-Dateisystem. Und das werden wir später jetzt, das werden wir am Ende dann geändert haben. So, zunächst bietet sich es erstmal an, einen File-System-Check zu machen. Wäre hier vermutlich jetzt nicht notwendig, aber weil das System frisch installiert ist, aber man will ja, kann ja davon nicht unbedingt ausgehen. Und deswegen ein kurzer Filesystem-Check. Ich denke mal, das ist jetzt auch nicht irgendwie ja, schon fertig. So, der eigentliche Konvertierungsvorgang fängt jetzt an. Der ist relativ simpel. Machen wir einfach btrfs-convert und geben jetzt einfach nur das Device an und hoffen, dass das jetzt fehlerfrei funktioniert. Ich hatte das Problem, als ich das nochmal gemacht hatte, dass ich zu wenig RAM der virtuellen Maschine gegeben hatte und da hat das Tool abgebrochen. Also irgendwie 256 MB war ein bisschen wenig. So, aber wir sehen jetzt hier, also das läuft jetzt durch. Die Metadaten werden jetzt erstellt und dann wird gleich der Rest hinzugefügt und dann sollte das eigentlich jeden Moment fertig werden. Das ist relativ schnell eigentlich. Das habe ich nicht ausprobiert. Ich habe jetzt nicht, also ich versucht, habe das mit, also er nimmt X3, X4, also eigentlich alle X-Dateisysteme. Andere habe ich jetzt nicht ausprobiert. War noch eine andere Frage, oder?
Ja, was war das Ergebnis des abgebrochenen?
Das war, dass es ein X4-Dateisystem geblieben ist. Ich konnte es, es war nicht beschädigt. Ich konnte es trotzdem ganz normal mounten und es war kein Problem. Ich habe mich nur gewundert, warum ich hinterher ein X4 hatte und kein BTRFS. Wir haben jetzt hier auch gesehen, ganz interessant, der Konvertierungsvorgang ist jetzt durchgelaufen erfolgreich und es wurde schon ein Snapshot angelegt. Das heißt, ich kann auch sagen, nach einer Weile, ach, so das BTRFS, das gefällt mir alles nicht so wirklich. Ich kann also den Snapshot auch wieder zurückspielen und kann sagen, jetzt hätte ich gerne wieder mein X-Dateisystem an dieser Stelle. Also das ist möglich. Kein Platz extra mehr.
Das kann aber nicht sein. Entweder er übersteht einen Abbruch und hinterlässt ein heiles altes Filesystem oder er benötigt zusätzlichen Platz während der Konvertierungszeit. Oder meinst du, das macht ja alles im RAM?
Ich glaube, also ich habe jedenfalls keinen Unterschied feststellen können an den Größen. Ich habe das auf mehrere Weise versucht zu ermitteln und bin immer zu dem Ergebnis gekommen, dass kein Platz mehr gebraucht wurde. Also ich habe das einmal in der Maschine selbst geguckt und habe aber auch die Größe des eigentlichen Images kontrolliert von der virtuellen Maschine und habe nichts feststellen können. Ansonsten, Jörg, müsstest du nächstes Jahr einen Vortrag zu den Größenänderungen machen. Ja, also, die Konvertierung ist jetzt erledigt. Wir mounten das Ganze mal, damit ihr nun auch seht, dass es wirklich ein Dateisystem in BTRFS ist und ich wieder keine Geschichten erzählt habe. Das ist ganz praktisch. Hier kann ich euch das jetzt immer direkt zeigen und ihr müsst es mir glauben, weil ihr es selber seht. So, wenn wir das jetzt so, dann sehen wir jetzt hier, also okay, das ist nun wirklich schon mal BTRFS. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Wenn wir jetzt das System neu starten würden, würde nichts booten. Jetzt müssen wir nämlich noch so ein paar Änderungen machen, damit das System booten kann. Dazu müssen wir jetzt erstmal, weil wir brauchen eine Change-Root-Umgebung, und da müssen wir jetzt erstmal die Devices binden. Also dev müssen wir binden nach MNT. Dev natürlich, genau. Und dann brauchen wir proc. Und neben proc brauchen wir noch sys. Slash sys nach mnt sys. Und dann haben wir zumindest alle, die wir brauchen. Wenn ich mich auch nicht verschreiben würde, dann ging das noch ein bisschen besser. So, und dann machen wir einen Change-Root da rein, damit wir an dem System auch richtig arbeiten können. An dieser Stelle gebe ich aber noch eine andere Shell mit, weil Grimmel die Angewohnheit hat, ansonsten eine Z-Shell zu starten, die ich auf dem System nicht installiert habe. Und das würde dann eine Fehlermeldung geben. Deswegen sage ich hier explizit, nimm bitte die Shell Bash. So, jetzt sind wir in dem System drin. Jetzt müssen wir zunächst die Datei etcfs-tab anpassen. Die habe ich an dieser Stelle schon mal ein bisschen vorbereitet. Und zwar kommentieren wir hier das aus und ich habe jetzt hier ohne UUID das Ganze erstmal eingerichtet. Also ihr seht hier, man ändert in der Zeile einmal das Dateisystem, natürlich von ext4 auf btrfs und die Optionen, Mount-Optionen sind einfach Default.
Weißt du, ob die UUID gleichgeblieben ist?
Nein.
Die hat sich geändert.
Und das müsste man im Nachhinein dann wieder umstellen, wenn man das System hinterher gebootet hat.
Eine Frage, Root kann von BTRFS booten?
Ja. Werden wir gleich sehen. So. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir den Group neu schreiben. Also machen wir ein group-install und dafür ist es halt wichtig, dass wir die Change-Root-Umgebung haben, sonst würde group-install ins Leere laufen und nicht funktionieren. Da sagen wir einfach sda und machen das mal kurz. Das sollte eigentlich relativ unkompliziert sein. So, da sehen wir jetzt also, alles okay, super gelaufen. An dieser Stelle mache ich jetzt sicherheitshalber nochmal ein Update Group, aber ich meine, dass man das eigentlich nicht braucht, vermutlich. Wäre natürlich wichtig, wenn man die initrd neu baut. Diesen Schritt habe ich jetzt hier übersprungen. Ich denke, dass das an dieser Stelle nicht nötig ist, weil eben die Kernel-Module und entsprechende Treiber in der initrd schon drin waren, weil ich die btrfs-Tools schon vorher installiert hatte. Bitte? Ja. So, dann gehen wir aus der Change-Root-Umgebung hier raus und müssen jetzt natürlich noch diesen ganzen Kram, den wir eben kräftig und intensiv gemountet haben, auch wieder anmounten. So, dann natürlich noch proc und natürlich auch noch sys. Und jetzt natürlich das MNT selbst. So, und jetzt ist der Punkt der Wahrheit gekommen. Jetzt werden wir nämlich neu booten und hoffen, dass auch wirklich alles bootet. Ich mache an dieser Stelle mal einen Halt, weil ich ja eine Live-CD habe und ich müsste erstmal die Live-CD an dieser Stelle dann die Boot-Option ändern im Aufruf von KVM, damit das Ganze dann direkt von System bootet. So, er fährt noch runter. So, an dieser Stelle machen wir, ich habe das jetzt, das ist meine Befehlszeile, wo ich die virtuelle Maschine aufrufe. Was man da nimmt, ist egal, man kann da auch VirtualBox etc. nehmen. Also jetzt sage ich hier einfach boot c. Und nun haben wir hier den Group und jetzt hoffen wir mal, dass alles gut geht. Ja, hat kein Internet natürlich, deswegen dauert vermutlich das Laden jetzt einen Moment. Ich hoffe, er wird gleich in die Puschen kommen. Hätte ich natürlich auch einfach ein Netzwerkkabel anstecken können. Im Nachhinein?
Ja.
Nee. Also was man machen kann, das ist ein bisschen, habe ich auch schon probiert, das ist ein bisschen tricky. Man kann halt bei der Installation des Betriebssystems, des Linux sagen, okay, ich möchte direkt auf ein komprimiertes installieren. Dann muss ich aber, also ich habe es unter Debian ausprobiert, ich gehe aber davon aus, dass das bei den anderen ähnlich ist. Ich habe gelesen, bei Fedora muss man irgendwie eine Option mitgeben, von wegen btrfs gleich 1 oder so als Kernel-Option, damit die Treiber geladen werden, aber man muss dann im Grunde sagen, okay, also An dieser Stelle muss ich dann erstmal sagen, als Mount Option muss ich halt Kompress mitgeben und muss dann aber in der Shell per Hand einen Remount durchführen, weil sonst die Option nicht übernommen wird. Aber es ist möglich, ich habe das auch schon installiert gekriegt.
Also Kompress ist eine Mount-Option und man kann nicht wie bei ZFS einzelne Directories
Nein.
als komprimierbar.
Nein, es ist eine komplette Mount-Option und du kannst entweder das ganze Dateisystem komprimieren oder nicht. Hälfte gibt es nicht. Gut. Ja, müssten sie. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt selber nicht getestet, aber von der Logik müssten sie es, weil bei einem Snapshot ja nicht die Datei nochmal geschrieben wird, sondern der Snapshot regelt das eben anders, dass nur die Änderungen, die im Snapshot passieren, dass die entsprechend dann geschrieben werden. Und wenn wir die Mount-Option festgelegt haben, Compress, dann gilt die natürlich auch für den Snapshot. Gut, dann locken wir uns mal ein und gucken jetzt mal, was hier los ist. Also erfolgreich hat das System gebootet, das ist schon mal viel wert. So, dann machen wir mal hier ein Mount. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts verkehrt gemacht. Ich hatte nämlich schon das Phänomen, dass hinterher das Ganze read-only war. Aber das ist hier nicht der Fall. Also jetzt hier BTFS und jetzt kann ich hier auch einfach mal sagen, Touch, hallo meinetwegen, um die Datei einfach mal anzulegen. Und man sieht also, das hat wirklich funktioniert und die Datei ist also definitiv auch da. Das heißt, hier ist die Konvertierung soweit abgeschlossen und das System läuft jetzt unter BTFS. Das ist im Grunde alles. Wenn wir jetzt gucken hier und im Root-Verzeichnis liegt jetzt unter slash x2 saved, liegt jetzt hier der Snapshot. Er liegt aber noch als Image vor. Also hier, das ist einfach nur, das müssen wir jetzt noch mounten per Hand. Da kann ich aber einfach sagen, ein Mount Image zum Beispiel nach MNT. Und okay, kann jetzt hier sagen, in MNT, wenn ich jetzt hier gucke, sehen wir also, da ist es definitiv.
Ist das read-write jetzt gemountet?
Ich meine ja, muss gucken. Okay, read-only. Gehen wir erstmal hier next. Also, ist schon so. Gut, ich denke, soweit erst einmal die Konvertierung und so eine kleine Einführung. Mein Ziel war es, euch so ein bisschen einen Überblick zu geben, was wird demnächst kommen? Das wird also irgendwann in Stable überführt werden und dann hat man einige Möglichkeiten damit. Man kann, ich denke mal, es wird dann vermutlich das X-Dateisystem ablösen, aber das wird, ist meine persönliche Vermutung. Und ich sehe also gerade für mich persönlich, wo ich denke, da gibt es einige Vorteile, die ich nutzen würde jetzt konkret, im Bereich gerade der Snapshot-Geschichten, die interessant sind. Und ich denke, es lohnt sich damit noch ein bisschen zu experimentieren. Ich wollte euch einen Eindruck vermitteln und hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmt davon, dass ihr ruhig auch mal das selber ausprobiert. Wie gesagt, macht ein bisschen Backup, guckt ein bisschen, dass ihr das nicht, dass ihr da jetzt nicht dann Datenverluste erleidet. Aber wenn man ein bisschen rumspielen will, denke ich, ist das jetzt die Möglichkeit und man kann einfach mal ein bisschen gucken, was da kommt. Es ist einiges noch in der Entwicklung, also es wird wohl auch dort hier oder da nochmal eine Änderung geben. Und ja, ich habe da jetzt auch noch nicht die Weisheit letzten Schluss gefunden, aber ja, kriegen wir vielleicht, wird sich das zeigen in den nächsten Monaten. Ja. Vielen Dank.
Will noch jemand Fragen stellen? Ja, es gibt Fragen. In der letzten Reihe in der grünen Jacke, bitte.
Kannst du einmal DF machen? Wie viel gibt's da überhaupt?
Es wird nach DF gefragt.
Ich mache mal minus H, ja, damit wir eine schönere Ausgabe sehen.
Noch eine Frage im roten Pullover, jawohl. Er fragt nach Mediendateien im BTHF.
Also Mediendateien, die schon komprimiert sind von Haus aus, bringen nichts wirklich zu komprimieren. Also ich habe festgestellt, also ich kann jetzt keine direkte Ziffer benennen, um wie viel die Kompression steigt, aber ich war, also es war schon einiges. Interessant ist es, also am interessantesten würde ich sagen, finde ich, ist es mit Skripten. Also es lohnt sich vielleicht schon zu sagen, okay, Mediendateien lege ich vielleicht auf eine extra Partition oder nehme ich von der Komprimierung, also nehme ich somit dann aus. Aber gerade das Root-Dateisystem oder /USR, wo man halt viele Skripte liegen hat, da ist es schon interessant.
Ja, noch eine Frage da, bitte. Wie lange es noch experimentell ist?
Das weiß ich nicht. Kann ich jetzt.
Also. Nochmal bitte, wir zeichnen die Vorträge auf, die werden noch gestreamt, deswegen wiederhole ich hier alles.
Ich glaube, dieses Flag soll bald verschwinden, generell im Kernel, deswegen hat sich das dann anders erledigt.
Dankeschön. Ja, bitte.
Gibt es aktuelle Performance-Vergleiche zu X4 oder ZFS?
Gibt es, meine ich, aber ich habe jetzt selber keine vorliegen. Also da müsste ich selber gucken und suchen, um die, ja.
Das Wichtigste haben wir vergessen. Du wolltest noch was zu SSDs erzählen.
Wollte ich?
Ja, war groß angekündigt. Also ich sag mal, ich las immer, dass das Dateisystem selber erkennt, wenn SSDs verbaut sind und sich entsprechend anpasst, aber am Anfang hieß es, es geht über spezielle Boot-Optionen.
Ja, also man gibt eine Mount-Option mit, um das nochmal besser zu optimieren. Aber ich kann jetzt aus dem Stegreif die Mount-Option hier nicht auf den Tisch packen. Vermutlich, ja, aber also daher.
Status der Deduplizierung.
Es wurde gesagt, dass das Filesystem irgendwann die Deduplizierung mit unterstützen soll. Aber das war damals noch in der Entwicklung und mit drin.
Also wie da jetzt der aktuellste Stand ist, weiß ich nicht an dieser Stelle. Das müsste man nochmal gucken. Also gerade auch im Bereich RAID. Unterstützung ist im Moment einiges dran und eben auch in dem Bereich die Duplizierung. Und also es gibt schon noch einige Punkte, die noch kräftig entwickelt werden. Auch an dem Punkt, ob jetzt die, wenn man den Snapshot in den Default überführt, also in das Laufende, gibt es dort auch noch Entwicklungen im Bereich des Speichers, ob man dass da weiterer Speicher freigegeben werden kann. Von den Änderungen, da bin ich aber im Moment nicht aktuell informiert, wie da der jetzige Ist-Stand ist und in welcher Zeit das aktuell dann in die fertige Version übergeführt wird.
Ist das RAID ein einfaches, herkömmliches RAID, was damit integriert ist, oder macht es sowas Ähnliches wie bei ZFS, dass es separate Checksummen gibt an anderen Stellen, sodass es möglich ist, Defekte zu erkennen und zu wissen, wenn ich halt zwei Blöcke habe und zu sagen, der eine davon, der ist in Ordnung, der andere hat einen Checksummenfehler, damit ich weiß, in welche Richtung ich reparieren muss.
Du meinst die Metadaten?
Ja.
Die Metadaten, also es gibt die Möglichkeit, du kannst sagen, ich möchte die Metadaten auf ein anderes Medium schreiben, aber standardmäßig werden die Metadaten mit dupliziert. Also ich kann, je nachdem, da kann ich einmal sagen, ich möchte die Metadaten nur auf einer haben, ich kann die Metadaten auf beiden haben und ich kann sagen, die Metadaten...
Nee, dann hast du mich falsch verstanden. Was ich fragen wollte ist, bei ZF ist es so, dass jeder Block einen Besitzer hat und dieser Besitzer kennt eine Checksumme von diesem Block. Und das ist also eine hierarchische Struktur, sodass ich also immer sagen kann, wenn ich einen Block habe und es gibt da einen Lesefehler, dann kann ich über die Checksumme, die in dem Besitzer dieses Blocks eingetragen ist, feststellen, welcher von zwei Blöcken eventuell der defekte ist und dass ich weiß, in welche Richtung ich korrigieren muss. Das kann ich bei einem herkömmlichen RAID nicht. Wenn ich ein herkömmliches RAID habe, dann habe ich einfach einen Zustand, wo ich unter Umständen feststelle, da stimmt was nicht, aber ich kann nicht entscheiden, wie ich es korrigieren soll.
Es handelt sich um ein herkömmliches RAID.
Sondern an die, diese Checksummen sind meiner Meinung nach an die Blöcke direkt angekoppelt und nicht an irgendwelche obergeordneten Instanzen. Beim BetaFS. Und an der Stelle ist es dann auch, dass die Entscheidung eigentlich, also es kann im Prinzip im Block entschieden werden, ob der Block defekt ist oder nicht.
Das würde aber nur gehen, wenn du sowas machst, wie die NetApp-Leute, dass du die Sektorgröße vergrößerst, sodass du mehr Platz für die Checksummen.
Wieso? Das ist auch mein On-Disk-Format, was ich an der Stelle definiere mit den entsprechenden Informationen dazu.
Also ich würde vielleicht an dieser Stelle vorschlagen, da es ein Einführungsvortrag ist, dass ihr beiden euch zusammensetzt und das außerhalb des Vortrags dann klärt, weil ich glaube nicht, dass das diese spezielle, doch sehr detaillierte Information zur Einführung dienlich ist.
Ja, ich hätte noch eine Einführungsfrage. Wenn ich mir die DF-Ausgabe anschaue, dann sehe ich eine Größe von 58 GB. 2 GB sind belegt und dann fehlen plötzlich 18 GB, bis ich auf 38 GB Verfügbarkeit komme. Ist das eine Snapshot-Reserve oder wo gehen die 18 GB hin?
Also, das ist eben der Haken, so ein bisschen, weil man arbeitet eigentlich bei BTRFS nicht mehr mit DF, weil DF, wie schon gemerkt, durch die Snapshots falsche Informationen liefert. Man arbeitet mit BTRFS List beziehungsweise mit DF. Also es gibt extra ein BTRFS DF-Kommando dazu.
Ich habe eine Frage, wie sieht es im Cache Recovery aus? Also wenn das System gecrashed ist und ich muss das jetzt wieder herstellen.
Wie jetzt? Also in welchem Zusammenhang? Also ich habe jetzt die Frage nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man die einfach akustisch nochmal wiederholen.
Also bei File-System Corruption, also ich kann es nicht mehr mounten oder Dateien sind gelöscht oder sowas und wie komme ich da an meine Daten wieder ran? Das ist immer so eine Hauptfrage bei neuen File-Systemen.
Backups.
Ne, gibt es sowas wie ein Filesystem-Check oder sowas ähnliches oder Zustände, wo es inkonsistent ist und der Rechner nicht mehr booten will? So habe ich die Frage aufgefasst.
In dem Sinne nicht, nee. Also ich kann halt dann über RAID gehen, ne? Also da die Sicherung zu machen. Aber in dem Sinne so.
So, da ein Bewerber gibt es noch. Okay, ums Mikro.
Keine Frage, sondern einfach nur der Hinweis, sämtliche Fragen, die hier gestellt wurden, stehen tatsächlich im FAQ vom BTFS auf der Homepage. Kann man also sehr schön nachgucken.
Oh, ich finde es auch sehr schön, wenn es hier so schön erklärt wird, also wenn man schon mal einen Experten da hat.
Gut, ansonsten bin ich noch im Laufe heute und morgen auch hier, also wenn es noch irgendwelche speziellen Fragen gibt, andere Fragen, dann einfach melden und dann können wir einfach auch noch mal so ins Gespräch kommen.
Dann danke für die Aufmerksamkeit.